Herzlich willkommen zu Neue Horizonte TV. Heute habe ich Andrea Cuoni zu Gast. Sie ist einen weiten Weg hergekommen, nämlich aus der Schweiz, weil sie gern ihre Geschichte erzählen möchte. Heute arbeitet sie bei der Polizei und was sie da genau macht, erzählt sie gleich, aber das ist gar nicht die Hauptsache. Seit ihrer Kindheit ist sie auf dem Weg und wohin der ging, das erzählt sie uns jetzt. Hallo Andrea.
Hallo liebe Kathi, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Es freut mich enorm. Und ja, du hast es bereits erwähnt, ich arbeite aktuell bei der Kantonspolizei Thurgau und habe da die Aufgabe, im Büro verschiedene Rapporte zu ordnen und zu berichtigen. Das klingt auf den ersten Ton langweilig, ist aber sehr spannend, weil ich natürlich sehr viele Facetten mitbekomme von einer Seite der Gesellschaft, die mir vielleicht sonst verborgen geblieben wäre. Es ist auch immer wieder spannend für mich, das zu sehen, weil ich es sehr gut verknüpfen kann oder weil es mir auch einen Ausgleich gibt zu dem, was ich sonst tue, sonst sehe. Genau, denn,
Denn das ist der Punkt, worum es geht. Du bist ein sehr vielfältig interessierter Mensch, hast viele auch gerade künstlerische Interessen, Möglichkeiten, Fähigkeiten mitgebracht. Aber jetzt hast du dich langsam ausgerichtet. Das Wort, das Sprechen ist dir wichtig. Erzähl mal.
Genau, also das gesprochene Wort, das ist sehr entscheidend für meine beiden Leidenschaften, für meine beiden Berufungen, denen ich nachgehe. Zum einen bin ich freie Zeremoniengestalterin, also ich leite freie Traureden, freie Taufen und auch Trauerreden, und da ist natürlich das gesprochene Wort sehr, sehr wichtig. Und in meiner anderen Berufung als Coach und als Therapeutin natürlich auch. Da spüre ich auch immer wieder diese Kraft der Worte, gerade in der Hypnosetherapie, wo natürlich viel gesprochen wird, da ist auch sehr spürbar, wie viel Kraft Worte haben, wie viel sie bewegen können. Auch in diesen Reden, die ich mache, ist es so schön zu sehen, wie Worte berühren können, wie sie aufrütteln können, ja, wie sie einfach ganz viel in den Menschen auslösen.
Genau. Worte sind Magie, sage ich immer. Also das, ne, du kannst es ja aus vollstem Herzen unterschreiben. Wir können ja Worte so oder so benutzen, zerstörerisch oder heilsam. Du hast dich aufgemacht, Worte heilsam zu verwenden. Ich möchte gar nicht benutzen sagen, sondern du verwendest die, du stellst sie zur Verfügung. Aber dass du das heute tust, hat ja einen Grund. Du hast vorhin erzählt in unserem Vorgespräch, dass du schon als 7-Jährige Sehnsucht hattest. Erzähl mal.
Genau, also ich, wenn ich darf, hole ich noch ein bisschen weiter
sehr
aus.
Sehr gerne.
Und zwar war es bei mir recht spannend, als ich auf die Welt gekommen bin, das habe ich erzählt bekommen von meiner Mama. Das Erste, was die Ärzte tun mussten bei mir, war den Tränenkanal durchstechen.
Warum das?
Der war verschlossen, der war nicht offen. Genau, also mein Tränenkanal war zu, und das ist insofern spannend, darauf komme ich aber noch zurück, dass ich später in meinem Leben auch Jahre hatte, wo ich nicht weinen konnte und habe das dann anders gelöst, aber darauf komme ich später
sehr
zurück.
Gerne.
Genau, es war so das Erste, ich war eigentlich auch von Anfang an, von Beginn an erkältet, immer wieder kränklich als Kind auch, und ja, da hat so mein Weg dann begonnen, auch schon ziemlich schwierig begonnen. Bin dann größer geworden, habe mich irgendwie nie so richtig angekommen gefühlt. Also es hat schon ganz früh angefangen, dass ich immer das Gefühl hatte, hey, wer bin ich? Bin ich hier richtig? Und ich hatte, wie du gesagt hast, so mit 6, 7 Jahren hatte ich wirklich schon, ja, einfach Heimweh, Sehnsucht nach etwas, das ich gar nicht so genau benennen konnte. Es war einfach immer dieses Gefühl im Hintergrund, ich gehöre hier nicht wirklich hin, ich bin hier nicht wirklich angekommen. So hat sich das immer angefühlt.
Ja.
Und so hat sich das auch im Außen gezeigt. Also ich war in der Schule, ich habe meine Schulzeit nicht in bester Erinnerung. Es waren immer so gewisse Konflikte vorhanden in der Schule. Ja, Mobbing, wenn ich mir das heute ansehe, ist der Begriff vielleicht zu groß für das, was ich erlebt habe. Aber einfach so dieses, auch dort, ich habe mich nie wirklich zugehörig gefühlt. Es war immer dieses, ich war immer so ein bisschen anders, so ein bisschen außen vor. Und ja, da gab es wirklich Momente, wo ich einfach für mich gedacht habe, so wie das ein Kind eben tun kann, ja, ich wäre einfach gerne nicht mehr hier. Ja. Ich konnte das natürlich nicht benennen und das war auch nicht im Sinne von, ich hätte mir da auch nichts angetan. Das war wirklich die rein kindliche Vorstellung und das rein kindliche Gefühl, ich gehöre hier nicht hin, ich bin hier falsch. Hm. Ja, genau. Und diese Sehnsucht, ich würde gern nach Hause gehen. Ja. Ja.
Und ich finde, das ist ein Gefühl, ich kenne das auch, wo man sich sehr isoliert fühlt, aber eigentlich geht es ziemlich vielen Menschen so. Das darfst du ja jetzt in deiner Arbeit mit Menschen auch feststellen. Ja. Aber damals hast du dich auch einsam gefühlt.
Ja, genau. Ich hatte natürlich meine Familie und ich war da auch gut eingebunden in meine Familie. Und nichtsdestotrotz habe ich mich trotz diesen Menschen, meinem Bruder und meinen Eltern, die mich geliebt haben, und diese Liebe habe ich schon gespürt, habe ich mich dennoch, es hat etwas gefehlt. Ja, ich würde das so beschreiben, also auch in diesem Alter, ich hätte das nicht als Einsamkeit definieren können, aber es hat definitiv etwas gefehlt und ein Teil von mir hat sich da sehr einsam und eben nicht zugehörig gefühlt.
Ja, das ist so ein bisschen wie abgeworfen auf dem falschen Planeten. So
kommt ja. Mir gerade. Ja. Ja, etwas so.
Und ja, du bist noch tiefer rein in den Schmerz.
Genau, also es hat sich dann, ich habe mich entwickelt und das ganze Thema hat sich dann auch weiterentwickelt. Und da gab es verschiedene Stationen, die eine sehr einschneidende davon war, dann ganz bestimmt so mit 18, als ich mich von meinem oder aus dieser Beziehung mit meinem ersten Freund, meiner ersten großen Liebe auseinanderging, als diese Trennung stattgefunden hat, die für mich sehr, ja, die kam sehr plötzlich, die kam sehr unerwartet. Es war ein richtiger Schock für mich, weil da habe ich mich wirklich angekommen gefühlt bei ihm und ich war da wirklich, ja, hatte das Gefühl von, ich bin zu Hause. Und dann war das so, als ob man mir den Boden unter den Füßen wegreißt. Und da hat sich dann, da bin ich wirklich ein ganz tiefes Loch gefallen. Und das hat sich dann auch so geäußert, dass ich wirklich ein Burnout hatte, Depression hatte, wie man das auch immer benennen möchte im Schulmedizin.
Wie alt warst du mit dem Burnout?
Wie alt? 18. Also wirklich, wow, dieses Wahnsinn. Ereignis war da wirklich eben Depression, ja. Burnout. Was spannend war, ich hatte dann auch, also ich konnte nicht schlafen, war dann immer extrem müde, hatte keinen Appetit, bin aber am Abend dann nach Hause gekommen und habe wirklich extrem viel gegessen. Also wirklich teilweise eine Packung Pasta und dann war mir schlecht und dann musste ich mich übergeben, weil es einfach zu viel war. Und das erwähne ich, weil das war so der Türöffner für die spätere Erkrankung, die ich dann hatte, die Bulimie. Mhm. Aber so hat das eigentlich angefangen, also so aus diesem Gefühl von Zurückweisung. Man hat mir wieder etwas weggenommen, ich habe die Verbindung verloren, den Halt verloren. Ja, und so hat das dort angefangen. Da habe ich auch das erste Mal festgestellt, dass das für mich sich befreiend angefühlt hat in dem Moment. Also dieses sich übergeben können, weil ich fand es ganz ehrlich, Kat, ich fand es richtig zum Kotzen. Ich fand es richtig zum Kotzen. Ja. Und ich konnte nicht weinen. Das war genau
das
dort.
Das war ja dein Weinen dann.
Genau, also dann, wann ich gerne geweint hätte, konnte ich es nicht. Das fühlte sich an wie so ein Sturm hier.
Ja.
Und es kam nicht raus. Und ich habe wirklich gemerkt, so etwas, es war ganz schlimm. Und zwar ein Zufall, dass ich das für mich entdeckt hatte, dass das dann kurz ruhig war. Zwar dieser Sturm war dann kurz weg, wurde dann aber natürlich begleitet von schlechtem Gewissen, von auch wieder Höhen und Tiefen in den Stimmungen. Ja, und ich habe dann auch irgendwann Es ging über mehrere Wochen so. Ich stand da auch ziemlich stark unter Druck, weil ich habe eine neue Stelle da auch angefangen. Ich musste da funktionieren. Ja, und dann nach einigen Wochen habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, ich schaffe das nicht mehr. Es geht einfach so nicht mehr weiter für mich und ich möchte das nicht mehr. Und jetzt beende ich dieses Leben, weil es ist zu schwer. Mhm. Es ist einfach zu schwer. Und ich stand dann wirklich eines Abends, wirklich mit dem Messer schon angesetzt, stand ich vor dem Spiegel. Und dann habe ich mich angeschaut und da war irgendetwas, das ich nicht mehr gespürt habe bis zu diesem Moment, das gesagt hat, nein, nein, das war es noch nicht. Und genau, schön. Ja, also das kann ich
lass
sagen,
uns
das
war es auch noch nicht. Lass uns genau, aufatmen, ja. Wie schön, dass du oft diese Stimme gehört hast,
ja.
Und geblieben bist. Wow, aber dann erstmal musste der Weg ja dann erstmal da rausgegangen werden. Denn das ist ja eine Entscheidung zu sagen, nein, ich bleibe doch hier. Heißt ja, mit der Schwere fertig werden.
Genau, also dieses Nein, das ist nicht mein Weg, das ist das eine. Und das andere ist, es war ja trotzdem kein klares Ja zum Leben in diesem Moment. Es war einfach ein Nein zum Gehen.
Ja.
Und dieses klare Ja zum Leben, das habe ich dort noch nicht gespürt. Für mich war es wirklich, es war einfach ein Nein zum Gehen. Und dann habe ich natürlich auch verstanden, wie du das sagst, dass es ja so nicht weitergehen kann, dass ich jetzt einen Weg finden darf, damit es wieder leichter sein darf für mich. Und da habe ich mir dann auch Hilfe geholt, Unterstützung geholt bei meinen Eltern, die wirklich sehr stark für mich da waren. Ich habe mir auch ärztliche Unterstützung geholt, bin dann diesen Weg gegangen. Und da wurde in erster Linie eine Depression behandelt, psychotherapeutisch behandelt. Und was ich da irgendwie spannend fand, obwohl ich das alles erläutert habe, wie es mir gegangen ist, die Symptome erläutert habe, wurde eigentlich einfach diese Depression behandelt und nach ein paar Monaten ist das abgeklungen. Da habe ich diese Trennung auch verkraftet und war wieder stabiler. Und die Bulimie ist geblieben.
Ja, klar.
Die ist geblieben.
Ja.
Und irgendwie, das kam gar nicht mehr zur Sprache und irgendwie habe ich so für mich gedacht, ja, irgendwie ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist, danach geht es mir jeweils besser und das ist eigentlich, scheint ja auch nichts Komisches zu sein, wenn das niemand irgendwie behandeln möchte, oder? Ja, ja, und dann hatte ich das wirklich über Jahre hinweg, habe ich das weiter gemacht, mal mehr, mal weniger. Und das war dann doch auch nochmal ein Weg, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich überhaupt verstanden habe, dass mir das nicht gut tut und dass das dass da nochmals etwas ist, das ich anschauen darf.
Mhm. Genau. Also du hast die Bulimie für dich als einen ganz selbstverständlichen Teil deines Lebens genommen, offenbar, und dann das erstmal aber für dich behalten. Also es wusste ja dann auch niemand.
Ja, was. Ja, ja, das habe ich dann schon verstanden, dass das besser niemand wissen
das
darf.
Ist ja, also das ist ja immer so, ne?
Genau, also das hat etwas in mir schon verstanden, dass es schon nicht, eigentlich schon nicht normal ist und dass ich das besser nicht nach außen trage, aber dass es, ich habe mir das ziemlich schön geredet, Kathi.
Na klar.
Ja, ich habe mir das schön geredet, weißt du, ist ja kein Problem. Also wenn ich da ab und zu am Wochenende da ein bisschen esse und mir dann, ja, also was soll's, oder andere trinken sehr viel und müssen sich dann auch übergeben, was soll da schon passieren, ist da kein großes Ding. So habe ich mir das lange so zurechtgelegt, dass ich das gut als Selbstverständlichkeit in meinem Alltag haben konnte.
Aber so ist es mit Süchten, ja, das ist, wir sind eben so und ja, wir haben alle eine dunkle Seite oder eine Seite, die eben verborgen ist. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das ist ja Privatsphäre. Aber wie schnell geht in diesen Teil von uns dann eben auch dieses Zerstörerische? Weil am Ende, es ist eine Sucht und sie ist
es
zerstörerisch.
Ist eine Sucht. Es ist eine Sucht und
zumal Bulimie ist ja, man kann es gut verstecken. Weil es ist ja nicht wie Magersucht, da sieht man es ja dann irgendwann. Bei Bulimie ist das ja eher nicht so sichtbar. Es sei denn, die Ecken, wenn man zu viel
Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, das habe ich mir auch damit immer schön geredet. Ich habe mir immer das schön geredet, ja, was, es kann mir ja nichts passieren. Und ich kann ja jederzeit damit aufhören. Und eben, es passiert ja nichts. Aber das, was du ansprichst, die Anzeichen, also mein Zahnarzt war, der hat das schon länger gemerkt.
Das kann ich mir vorstellen.
Der hat das schon länger gemerkt. Also die Zähne ist wirklich etwas, die leiden. Die leiden. Und das ist auch etwas, was man dann oft nicht hört. Auch diese jungen Mädchen, die da irgendwie reingeraten, das ist wirklich etwas, das leidet und das... ist dann nicht schön, wenn man das auch wieder irgendwie reparieren muss, wenn man es denn überhaupt kann. Ja. Und genau.
Also wenn wir davon ausgehen, dass der Körper ein Selbstheilungssystem ist, arbeiten wir ja da gegen den Körper. Ja, wir tun ja was dem Körper überhaupt nicht gut tut, weil um eine seelische Entlastung zu finden. Genau. Und das erstmal zu begreifen, dass da auch so Mechanismen auf einmal passieren, so ganz von alleine, die wir dann erstmal wieder sortieren müssen, um gesund zu werden. Das ist schon ein langer Weg. Also leider eben auch ein sehr aktueller. Wie ging dir das gerade als Frau? Also ich weiß nicht, ob jetzt viele Männer auch unter Bulimie leiden, weiß ich nicht genau. Ich weiß aber auf jeden Fall, es ist definitiv ein Frauenthema, schon allein wegen dieses Schönheitsideals. War das für dich ausschlaggebend, dass auch von außen dann so dieses du musst ja schön und schlank sein Bild so in uns immer reingedroschen wird?
Es war bestimmt mit ein Teil davon und ich weiß im Gespräch mit meinen Klientinnen auch, dass es für viele ein Faktor ist. Ich denke, es ist wie alles ein sehr individueller Weg, sowohl wie du da reinkommst, aus welchen Gründen du es machst, als sicher mit deinem Grund. Weil ich glaube, den Grund, den ich stark wahrgenommen habe, dass es eine Bewältigungsstrategie ist, die mir Erleichterung verschafft, da habe ich noch nicht so viel Feedback bekommen, dass die Frauen das schon so wahrnehmen für sich. Das ist dann eher für sie ein unbewusster Nebeneffekt wahrscheinlich. Das Thema mit den Äußerlichkeiten ist definitiv eins und ganz viele junge Frauen, die ich kenne, kommen da auch so rein, dass sie mal irgendwie zu viel gegessen haben und merken, spannend, wenn ich das so löse, dann kann ich diese Kalorien wieder abziehen, weil genau, die habe ich ja dann nicht mehr in mir, das passt. Und das ist definitiv ein Weg, den viele nehmen und für viele sind bestimmt diese Schönheitsideale mit ein Grund, warum das so gestartet wird oder wie sie da reinkommen. Ja, das glaube ich schon.
Es ist ja auch unheimlich schwer, sich davon abzugrenzen, weil du wirst ja ständig damit konfrontiert, wie du auszusehen hast. Ja, es ist ja also auch ein schwieriger Weg, dann sich selbst zu finden und gut und schön zu finden. Das Gesetz der Anziehung, du weißt Bescheid, also klar, genau. Ich kann mir vorstellen, dass du auch Klientinnen anziehst, die genau dieses Thema haben.
Ja, genau, mittlerweile nicht mehr so stark, weil es für mich wirklich so erledigt ist, genau, für mich so abgeschlossen ist, aber natürlich findet mich die eine oder andere Klientin auf diesem Weg. Das Gesetz der Anziehung äußert sich globaler aktuell, denn du hast das schön zusammengefasst, die Bulimie-Thematik ist eine Selbstliebe-Thematik. Denn wenn du spürst, dass du schön bist, genau so wie du bist, dann hast du ja auch, dann hat dieses Bild, das von außen gezeichnet wird, hat dann keinen Einfluss auf dich, weil es für dich einfach stimmig ist, wie du bist und wie du dich fühlst. Und das ist schon etwas, also das Thema Selbstliebe, da ziehe ich ganz viele Klientinnen an und da unterstütze ich meine Klientinnen auch gerne. Und die Symptomatik der fehlenden Selbstliebe äußert sich vielfältig und die Bulimie ist bestimmt ein Symptom von vielen, wie sich das äußern kann, genau.
Zumal ja eine Essstörung auch, ich sag mal, ziemlich tückisch ist, weil wir müssen ja essen. Also es ist ja einfach etwas Normales, was normal sein sollte. Und da genau dieser Punkt wird dann aus dem Gleichgewicht geworfen. Also das ist so, was mir noch so einfällt aus meinem Erleben, ne, dass das ja auch nochmal ganz speziell ist, da eine gesunde Art neu für sich zu finden. Und wenn ich mich nicht selbst liebe, finde ich meine eigene gesunde Art nicht. Ja.
Und es ist auch dieses Thema, sich nähren, ist auch darin, oder? Also sich nähren und das, was mich nährt, ablehnen. Also es ist eben, das hat schon stark etwas vielleicht mit einer Verweigerung dieser Urkraft zu tun, mit Verweigerung von Fülle, mit eben fehlender Selbstliebe. Also es ist schon, genau, weil Nahrung ist ja auch nur etwas Manifestiertes, das für Nähren steht, für Fülle steht und damit im Alltag eine gesunde Beziehung aufzubauen, ergibt sich dann aber auch, wenn man an sich arbeitet. Ich bin aber auch der Meinung, dass gerade bei Essstörungen auf mehreren Ebenen gearbeitet werden darf. Also ich finde, die seelische Ebene ist die eine. Und da muss man aber auch ganz klar sehen, dass das bei diesem Übergeben, Essen und sich übergeben, da passiert ja auch körperlich wirklich ganz viel. Und da, wie beim Schmerz auch, da entsteht ein Gedächtnis oder ein hormonelles Ungleichgewicht, das man auch gerne unterstützen und abfangen darf mit Nahrung, die dann eben einfach passt. Also da finde ich, muss man unbedingt auch auf dieser Mikro- und Makro-Nährstoffebene arbeiten, zusätzlich zu dem anderen. Genau,
das ist ja dieser Punkt, dass wir den Körper trainieren, wenn wir uns so verhalten. Und wir trainieren ihn auch auf Sucht. Ja?
Genau.
Und das, ich denke, das kann ich mir auch vorstellen, dass das Arbeit ist, dann ein gutes Verhältnis mit dem Körper zu haben und zu sagen, komm, wir schaffen das gemeinsam, daraus zu kommen, dass du auch aus diesen, also ich rede mit meinem Körper immer so, also wo bist du gerade, wo ist meine Seele, wo ist mein Geist, und wir miteinander kommunizieren, so fällt mir das leichter, auch die Bedürfnisse zu spüren, die mein Körper gerade hat, und das ist, glaube ich, so ein, das ist schön, dass du das sagst, wie wichtig das ist, eben nicht nur Psychotherapie, ohne Wertung jetzt mal, sondern dass wir wirklich, für mich ist das auch eine spirituelle Arbeit, weil wenn wir da hinkommen zu sagen, das ist das Gefäß, das ist heilig, wir sind Erdenwesen und das ist uns geschenkt, dieses Gefäß, und wir sind dafür verantwortlich, es gut zu nähren, damit es uns trägt in diesem Leben, dann ist das für mich auch auf spiritueller Ebene eine Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, diese Achtsamkeit generell auf allen Ebenen ist bestimmt essentiell für eine erfolgreiche Arbeit mit diesen Frauen. Weil das ist ja mal das Erste, wahrzunehmen, kurz bevor es dazu kommt, was passiert da bei mir? Also wieso habe ich jetzt das Bedürfnis, so viel zu essen, um mich dann zu übergeben? Und das ist ja, das soll auch für jede Frau ein individueller Weg sein, und das empfindet ja auch nicht jede gleich. Aber dass zumindest sie mal erkennt, okay, was bräuchte ich denn jetzt wirklich?
Oh, und das ist wirklich schwer, weil der Punkt ist ja wie ein Rausch. Ne? Es ist das ist ja gerade das Schwierige. Dann geerdet zu sein. Wir haben vorhin schon gesprochen, es geht ja auch um geerdet zu sein, wie irgendwo einen Halt zu finden und dann sich zu verankern. Das ist auch eine Angst. Ne? Ich bin nicht geerdet genug. Ich fliege hier gleich weg. Ich zerfalle. Was auch immer da abgeht. Wie ist denn dieser Punkt zu finden? Das ist also für meine Wahrnehmung ist das ja ein ganz, ganz feiner Moment, den man ganz schnell verpassen kann.
Ist so, es ist ein ganz feiner Moment, und das ist einfach meine persönliche Meinung. Auch hier ist es wieder ganz schwierig zu differenzieren, ist es wirklich ein etwas Seelisches, das mir in diesem Moment fehlt, oder ist es wirklich einfach auch eine Abfolge von Hormonen, die jetzt aus dem Gleichgewicht sind, weil eben, das kann ja auch sein, dass es wirklich einfach, dass der Körper jetzt nach der nächsten Attacke, nach dem nächsten Futter verlangt, weil er es einfach so kennt, weil es antrainiert ist. Und ich arbeite da gerne mit dem Atem, mit den Menschen, weil Atem ist für mich, ist für mich einfach eine gute Methode, um sich zu erden. Weil sobald du deinen Atem bewusst wahrnimmst, den Weg bewusst wahrnimmst, ihm folgst, bist du geerdet, weil da bist du im Moment. Du bist bei deinem Atem, Atem nährt dich, Atem ist etwas, wo wir wirklich nicht lange ohne sein können. Das heißt, es stellt auch einen Bezug zu diesem Nährenden dar und es gibt auch eine gute Verbindung zu dir selbst und du bist über den Atem aber auch mit dem großen Ganzen verbunden und mit allen Lebewesen um dich herum. Also für mich ist Atem so etwas Essentielles, wo ich finde, hey, das kostet dich nichts, das hast du immer dabei. Und da ja, einfach sich Zeit zu nehmen, mal ein paar Atemzüge zu machen und dann zu schauen, okay, was ist jetzt genau los? Und ich finde es da auch irgendwie wichtig, sich selbst nicht zu verurteilen, egal was danach passiert. Es geht jetzt einfach nur mal darum, zu beobachten, was geht hier ab in einer Beobachterrolle. Und da hilft Atem dabei. Also noch nichts sanktionieren, noch nichts unterbinden, nichts verurteilen, einfach versuchen wahrzunehmen, was passiert. Das ist der erste Schritt. Und ja, und dann mal schauen, wenn man das benennen kann, was einem fehlt, zu schauen, wie kann ich denn dieses Bedürfnis jetzt anderweitig mir abholen oder wo kann ich mir Unterstützung holen?
Ach, so wichtig, ja, genau dieser Punkt zu verstehen, dass wir da nicht alleine sind oder durch müssen. Ja, und da möchte ich unbedingt nochmal drauf eingehen, sich nicht verurteilen, ne? Nicht in die Wertung gehen. Das ist ja ein ganz großes Thema. Also ich weiß es nur von Essstörungen, dass es ein großes Thema ist, dieses Scham-, Schuld-Thema. Wir schämen uns, wenn wir so mit Essen umgehen und auch aus der Kindheit, spiel nicht mit dem Essen und so, ja, diese ganzen, wie wir erzogen worden sind zum Essen.
Ja.
Das ist ja, das kann einen ja schon sehr verhindern, so eine große Scham. Das ist ja immer das, warum dann nicht um Unterstützung gebeten wird. Hast du da einen Tipp oder einen Weg, wenn jetzt die Scham da ganz präsent ist, was kann heilsam damit geschehen?
Also ich denke mir, wenn jemand ein Problem damit hat oder diese Scham einfach so groß ist, dass man sich nicht etwa jemandem Nahestehenden anvertrauen möchte, dann finde ich es wirklich eine gute Variante und da möchte ich auch jede Frau, jeden Mann dazu einladen, sich dann wirklich an eine Fachperson zu wenden. Denn ja, da wirst du nicht verurteilt. Da darfst du das einfach mal offenlegen und da hast du ja auch jederzeit die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, wenn es dir dann doch zu viel ist. Das muss ja nicht sein, dass man das jedem Menschen dann gleich offenbart. Also ich finde, diesen Druck muss man sich nicht machen, aber mal mit Fachpersonen darüber zu sprechen, mit einer Therapeutin oder einfach sich mal einer guten Freundin auch anvertrauen, wo man das spürt. Und dann, glaube ich, ist es einfach auch ein Prozess und es darf ein Prozess sein. Also ich finde, Druck ist in der Regel bei diesen Frauen sowieso ein starkes Thema und den gilt es auch rauszunehmen. Also nicht selbst noch mehr Druck aufbauen, sondern das wirklich auch anzuerkennen, dass man diesen Weg in kleinen Schritten geht und jeweils so große Schritte macht, die man dann auch verkraften kann. Und erfahrungsgemäß kommt irgendwann der Punkt, wo du diese Kraft findest. Weil einfach, es ist dann ganz ähnlich, wie als ich vor dem Spiegel stand und mein Leben beenden wollte. Du weißt vielleicht noch nicht so genau, wo der Weg hingehen soll oder mit wem oder wie du das machst, aber du weißt einfach, dieser Weg ist keine Option mehr für mich. Und das, finde ich, ist ja schon mal ein guter Anfang.
Ist die halbe Miete.
Ist die halbe Miete. Und wie schnell oder in welcher Begleitung du dann diesen anderen Weg gehst, das wird sich zeigen.
Also lass uns noch mal kurz festlegen. Ich finde es wichtig, einfach wirklich noch mal deutlich zu sagen, es ist okay, dass es so ist, wie es gerade ist. Also es anzuerkennen, so ist es im Moment. Und es gibt Menschen, die sind da, das ist Fachpersonal, wie du sagst, Menschen, die sich auskennen und die nicht verurteilen.
Ja.
Ich finde das so wichtig, das deutlich auszusprechen, weil dieses ganze Thema Essstörung ist auch ein verschwiegenes Thema. Ich glaube, dass es mehr Frauen haben, als überhaupt bekannt ist.
Das ist bestimmt so, ja.
Ja, zumal ich vor vielen Jahren schon eine Untersuchung gelesen habe dazu, in welchem sozialen Gefälle Essstörungen vorkommen. Und es sind durchaus gebildete Abiturientinnen, junge Abiturientinnen, Studentinnen, gebildete Frauen. Also das ist, sind schon Frauen, die sich auch viel Gedanken machen und sowieso vielleicht ehrgeizig sind. Druck ist ein Thema, vielleicht Karriere machen wollen und so weiter. Also das kann einem ja auch im Wege stehen, ja, zu viel zu denken oder sich Gedanken zu machen oder Scham oder diese ganzen Werte und worum man sich so Gedanken macht im Leben. Das finde ich ganz wichtig, einfach, dass wir jetzt beide auch nochmal das zusprechen und sagen, ja, öffnen, Hilfe suchen.
Unbedingt.
Und keine Angst haben, es gibt immer Menschen, die nicht verurteilen.
Unbedingt. Und da bin ich wirklich ganz bei dir. Also wenn du Hilfe möchtest, dann wirst du Hilfe finden und du wirst auch genau die Person finden, die dich dabei unterstützt. Davon bin ich überzeugt. Und da gibt es, also ich war, das kann ich auch sagen, als ich diesen Punkt erreicht habe, wo ich einfach gemerkt habe, hey, diesen Weg möchte ich nicht mehr gehen. Es war wirklich genau das, ich möchte diesen Weg nicht mehr gehen. Und dann habe ich gemerkt, oha, es ist gar nicht so einfach aufzuhören. Mhm. Weil das habe ich mir auch immer eingeredet. Das ist ja völlig, da höre ich einfach auf und gut ist, genau. Und da war ich echt, das war sehr berührend, wie viel Unterstützung und Verständnis ich bekommen habe von meinem Umfeld und auch von Therapeuten. Ich bin dann eher den komplementärmedizinischen Weg gegangen, aber da habe ich wirklich extrem viel Unterstützung auf allen Ebenen bekommen. Das hat mich wirklich getragen, auch durch diese erste Zeit, wo ich wirklich froh war, dass ich da, solange ich meine Flügel noch nicht selbst benutzen konnte, dass da einfach Menschen waren, die mich da durchgetragen haben. Das spreche ich aus eigener Erfahrung. Also diese Menschen waren da, als ich sie darum gebeten habe. Ja.
Aber da hört es ja nicht auf, wie du gesagt hast. Es sind auf allen Ebenen ist es dran zu arbeiten oder auf mehreren Ebenen. Denn irgendwann kommt auch die Komplementärmedizin an ihre Grenzen, auch in diesem Bereich. Ja. Denn es ist ja es ist eine seelische Sache, es ist eine geistige Sache. Ja. Also da wollen viele Ebenen angesprochen werden. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Du gesagt hast, Mensch, jetzt kommt hier aber das klassisch-medizinische an seine Grenzen. Was hast du dann gemacht? Wo bist du hingegangen?
Genau. Ja, so das klassisch-medizinische kam dann wirklich an seine Grenzen, weil das war dann einfach so, da wären die Grenzen gesteckt gewesen mit, du bist eine Süchtige und du wirst diese Sucht immer haben und damit musst du dich abfinden und wir arbeiten jetzt mit dir daran, dass du diese Sucht im Griff hast. Das war eigentlich so. Und nicht sie dich. Das war eigentlich so das Therapiekonzept, sage ich mal, von Schulmedizin. Und das fand ich nicht so cool. Also für mich hat sich das unfrei angefühlt. Und dann bin ich den Weg gegangen mit tiefergreifenden Therapien, also Traumatherapien. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten. Ich habe mich stark für Hypnose interessiert in dieser Zeit und habe da einiges gemacht und auch systemische Arbeit, also Familienstellen, allerdings nicht in großen Aufstellungen, sondern ich habe das in kleinen gemacht. Und das waren für mich dann wirklich die Momente, wo ganz, ganz tiefe Erkenntnisse kamen und ganz, tiefe Heilung, wenn man das so nennen möchte. Denn ich glaube eigentlich nicht daran, dass wir nicht heil sind. Für mich sind, ich sehe die Menschen immer ganz, aber es kam eine Balance. Es kam einfach, diese Balance kam so wieder rein. Und das war für mich so mein Weg, diese tiefergreifenden Therapien, die dann ans Eingemachte gehen, aber die dann auch die entsprechenden Ergebnisse geliefert haben, die ich mir gewünscht habe, sodass ich wirklich sagen kann, ja, ich sitze heute hier als freie Frau und bin nicht begleitet von dieser Bulimie, von dieser Krankheit, sondern darf mich frei bewegen, muss niemanden im Griff haben und auch niemand mich. Das ist wirklich, es war sehr erstaunlich.
Schön. Ja. Ja, du bist ja also auch spirituelle Wege gegangen, magst du?
Genau, ja, also da kamen natürlich auch vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, wobei das weniger zum Thema Bulimie dann war, sondern zu anderen Themen. Man entwickelt sich ja weiter. Ich finde auch den schamanischen Weg ganz spannend. Wie gesagt, da kann ich jetzt keine Erfahrungen zum Thema Bulimie teilen, weil das war da schon erledigt. Aber Thema Selbstliebe, Loslassen, irgendwo Frieden finden mit seinen alten Geschichten, sage ich mal, fand ich das auch ganz spannend, diese naturnahen Rituale, die da abgehalten werden und sich da einfach als Teil der Natur zu spüren und diese Fülle zu spüren und dieses Vertrauen zu spüren, dass alles, was in unserem Leben passiert, Teil eines Zykluses ist und dass auch alles sich zyklisch abspielt. Und da war für mich wirklich so ein prägendes Erlebnis, war so eine schamanische Sterbehütte, wo ich wirklich im November draußen übernachtet habe, ganz alleine im Biwak.
Wow.
das war für mich wirklich, da habe ich so gespürt, habe ich den Winter, der für mich für tot steht, auch ganz anders wahrgenommen. Es war für mich wirklich so ein Getragensein, ein ganz großes Vertrauen, dass es danach weitergeht auch, dass das nur ein Anlaufholen ist von der Natur, damit sie dann wieder voll in die Fülle arbeiten kann. Und ich war da so eingebettet und integriert, dass ich einfach verstanden habe, dass egal, was in meinem Leben passiert, ich bin Teil der Natur. Und wenn ich mal Durststrecken erleiden muss, darf, wie auch immer, dann ist das zu meinem Besten und es wird sich wieder in Fülle äußern, zu einem späteren Zeitpunkt. Und es geht einfach darum, sich nicht aufzugeben, aber sich hinzugeben dem, was im Moment ist.
Ach, wie schön. Ja,
genau. Würde ich so sagen.
Sich hinzugeben, dem Moment sich hinzugeben. Und ich finde schon, wenn ich das jetzt so sehe, den roten Faden auch in deinem Leben, das hat nicht mit Bulimie zu tun, aber am Ende hat die Bulimie mit Fülle zu tun und Hingabe. Und sie war nur ein Teil deines Weges, den du durchschritten bist. Und nun sitzt du hier als strahlende Frau, ganz als freie Frau, und das ist doch dahin geht doch der Weg. Darum geht es doch, dass wir wieder in unsere ureigenste Freiheit und Schönheit kommen als Frauen.
Unbedingt, Katja. Ja. Also ich finde, ich würde das wirklich jedem wünschen und hätte das vor Jahren, eben vor irgendwie 15 Jahren nicht für möglich gehalten, dass ich mich so fühlen kann, wirklich so. Ich bin wirklich verliebt in mein Leben und in das Leben, also dieses Lebensbejahende. Eben vorher war es ja lange Zeit immer nur das ja, nein, ich will doch nicht gehen, aber es war ja nie so ja, ich liebe es zu leben, und das jetzt zu spüren und das Leben mit all den Facetten, die es mit sich bringt, zu lieben, das ist wirklich, also ja. Das wünsche ich jedem, und das ist der Grund, warum ich auch beruflich diesen Weg gehe, weil ich gerne, insbesondere Frauen, weil ich mich da einfach irgendwie näher dabei unterstützen möchte, dass sie in dieses Gefühl kommen, was unglaublich toll, wirklich.
Ja. Es ist die Anbindung wieder zurück an das, was wir sind, zyklische Wesen. Einen großen Bogen ringsrum, da haben wir mal angefangen als Wesen, als Menschen. Vor vielen Jahrtausenden haben wir uns verbunden gefühlt und wollten offenbar eine andere Erfahrung machen. Aber jetzt ist es endlich wieder Zeit, zurückzukommen und neu anzufangen als die wir sind. Ich finde es toll, du begleitest die Menschen ja nun wirklich auch in all diesen Phasen. Taufen, Hochzeiten, Trauerreden. Ich finde es wunderbar und bin sehr dankbar, dass du heute hierher gekommen bist und uns deine Geschichte erzählt hast. Und als Essenz mag ich gerne den Satz mitnehmen, den du gesagt hast, sich nicht aufgeben, sondern sich hingeben. Ja. Vielen Dank, Andrea. Hab eine gute Heimreise in die Schweiz. Aber ich weiß, du stehst auch gerne Frauen in allen deutschsprachigen Ländern zur Verfügung. Ja. Man findet dich, Website findet man unterm Video. Und du freust dich über jede Frau, die du begleiten kannst.
Vielen Dank, liebe Kathi. Danke, gerne, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das war's für heute. Neue Horizonte TV. Andrea Cuoni sagt, sich nicht aufgeben, sondern sich hingeben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Unterstützt nur Wieso und macht es euch gut.